Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesbildungsministerin Schawan gibt auf, sie tritt wegen der Plagiatsaffäre um ihre Doktorarbeit zurück. Das teilte Bundeskanzlerin Merkel heute gemeinsam mit der Ministerin mit. Die Universität Düsseldorf hatte Schawan am Dienstag den Doktorgrad entzogen und ihr vorgeworfen, systematisch und vorsätzlich getäuscht zu haben. Sie will gegen die Entscheidung klagen. Nachfolgerin im Bildungsministerium soll die scheidende niedersächsische Kultusministerin Wanka werden. Merkel betonte, wie sehr sie die Verdienste Schawans schätze.
Um 14 Uhr steht es fest, zwei Freundinnen gehen in Zukunft getrennte Wege, zumindest beruflich.
Ich danke ihr von ganzem Herzen.
Ich danke dir, liebe Angela, für deine Worte und deine Würdigung heute. Und für Vertrauen und Freundschaft über viele Jahre. Freundschaft hängt nicht an Amtszeiten und wirkt über diesen Tag hinaus.
Annette Schawan, betroffen, aber gefasst, blieb auch heute dabei. Ich habe nicht abgeschrieben. Ihre Klage gegen die Universität aber sei mit Belastungen verbunden. Mit ihrem Rücktritt wolle sie deshalb Schaden abwenden, getreu dem Motto ihres politischen Ziehvaters Erwin Teufel.
Zuerst das Land, dann die Partei und dann ich selbst. Und deshalb denke ich, der heutige Tag ist der richtige Tag, aus dem Ministeramt zu gehen.
Ich habe diesen Rücktritt sehr schweren Herzens angenommen.
Von der Opposition, die in den vergangenen Tagen den Rücktritt der Ministerin gefordert hatte, heute parteiübergreifend Respekt für Schawans Entscheidung.
Frau Schawan hat mit Sicherheit ihre Verdienste in der Bildungspolitik in Deutschland. Das bleibt jetzt auch. Und zwar, weil sie diesen Schritt jetzt so gemacht hat und damit auch ihre eigene Arbeit nicht entwertet, jetzt durch eine Hängepartie.
Sie hat eben tatsächlich mit ihrer Haltung den Respekt von dem Amt bewiesen, der nötig ist. Und deswegen haben wir das auch so zu akzeptieren.
Merkels Neue, Johanna Wanka, mit der bisherigen Kultusministerin Niedersachsens bleibe das Ministerium in der Hand einer ausgewiesenen Bildungsexpertin.
Ihre berufliche Erfahrung zeigt, dass sie für das Amt der Bundesministerin für Bildung und Forschung beste Voraussetzungen mitbringt. Und ich habe mich gefreut, dass sie mir für diese Aufgabe zugesagt hat.
Am Donnerstag soll Annette Schawan ihre Entlassungsurkunde erhalten und die neue Bildungsministerin im Amt sein.
Zum Rücktritt jetzt eine Einschätzung vom Leiter unseres Hauptstadtstudios, Ulrich Deppendorf.
Eine solch emotionale Bekanntgabe eines Ministerrücktrittes hat es lange nicht mehr gegeben. Sie war geprägt eben von dem engen Vertrauensverhältnis und der Freundschaft zwischen Angela Merkel und Annette Schawan. Annette Schawan hat es der Kanzlerin am Ende sogar noch leicht gemacht, indem sie selber den Rücktritt eingereicht hat. Schawan wusste, dass sein Verbleiben im Amt nicht nur dem Amt selbst, sondern besonders der schwarz-gelben Bundesregierung und der Kanzlerin im kommenden Wahlkampf geschadet hätte. Die Doktorarbeit der Bildungsministerin wäre eine Belastung und Wahlkampfthema geworden. Für beide war am Ende dann Schadensbegrenzung wichtiger als persönliche Freundschaft. Es ging letztlich um Machterhalt. Wie immer bei Angela Merkel geschah die Nachfolgeregelung schnell. Mit Johanna Wanka hat sie eine erfahrene, aber nicht unumstrittene Wissenschafts- und Bildungspolitikerin ernannt. Auf den CDU-internen Länderproporz hat Merkel bei dieser schnellen Entscheidung dabei keine Rücksicht genommen. Und damit zurück zu Susanne Daubner.
Mit dem Rücktritt von Schawan endet eine lange Karriere in Regierungsverantwortung. 1995 wurde sie Kultusministerin in Baden-Württemberg. 10 Jahre später wechselte sie nach Berlin, wurde Bundesbildungsministerin und blieb länger in diesem Amt als jeder ihrer Vorgänger.
Da strahlt sie übers ganze Gesicht. Die Studentin Annette Schawan erhält ihre Promotionsurkunde. 32 Jahre später kostet sie ihre Doktorarbeit das Amt. Auf ihrer letzten Ministerreise in Südafrika muss Schawan klar geworden sein, dass sie die Aberkennung ihres akademischen Grades politisch nicht durchstehen kann, auch wenn sie dagegen vor Gericht zieht. Annette Schawan stammt vom Niederrhein, wurde 1955 in der Nähe von Neuss geboren. Ihre politische Heimat aber ist seit langem Baden-Württemberg. Dort sitzt sie für die CDU im Landtag, ist 10 Jahre lang Kultusministerin, profiliert sich als Bildungsexpertin auch in der Bundespolitik und wird 1998 zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden ihrer Partei gewählt. 2005 holt die frisch gewählte Kanzlerin Angela Merkel ihre Vertraute in die Bundesregierung. Annette Schavan wird Ministerin für Bildung und Forschung. Sie nimmt sich vor, die Wissenschaftsorganisationen zu straffen und die Kleinstaaterei in der deutschen Bildungslandschaft zu bekämpfen. Gleichzeitig wird sie zur wichtigen Beraterin der Kanzlerin. Als Verteidigungsminister Guttenberg seinen Doktorgrad verliert und zurücktreten muss, schämt sich Schavan, so sagt sie selbst, nicht nur heimlich. 2012 wird die Bildungsministerin von ihrer akademischen Vergangenheit eingeholt. Plagiatsjäger befinden, dass sie selber abgeschrieben hat. Die Uni Düsseldorf bestätigt das. Ihr wird der Doktorgrad aberkannt. Das ist das Aus für die Bildungsministerin Schavan.
Wie Schavan ist auch ihre designierte Nachfolgerin Wanka eine Bildungspolitikerin mit langjähriger Erfahrung. Als frühere Hochschulrektorin kennt sie außerdem den Wissenschaftsbetrieb von innen. Als Ministerin hat sich Wanka immer wieder für Eliten- und Hochschulförderung stark gemacht.
Ihren Ministersessel in Hannover wird Johanna Wanka am 19. Februar räumen. Nach der Niederlage bei der Landtagswahl sitzt hier künftig wohl ein SPD-Mitglied. Vor fast 3 Jahren wurde Wanka vereidigt als niedersächsische Wissenschaftsministerin. Der damalige Ministerpräsident Christian Wulff holte sie im April 2010 für eine Kabinettsumbildung aus Potsdam. Als erste Ostdeutsche in ein westdeutsches Kabinett. In Brandenburg agierte Wanka zuletzt glücklos als CDU-Fraktionsvorsitzende. Die neue Rolle fiel ihr schwer, nach 9 Jahren als Wissenschaftsministerin im Kabinett Stolpe. Johanna Wanka. Mehr Wissenschaftlerin als Politikerin. Hier als Präsidentin der Hochschule Merseburg. Wanka wurde 1951 in Sachsen geboren. Sie hat in Mathematik promoviert, engagierte sich in der DDR in der Bürgerrechtsbewegung. Erst 2001 trat sie der CDU bei. Politisch profiliert sie sich vor allem mit Wissenschaftsthemen. In Niedersachsen hält sie bis zuletzt an Studiengebühren fest, was die Opposition scharf kritisiert. Die Hochschulpräsidenten jedoch unterstützen. Bald der Abschied im Kabinett in Hannover, nun für Wanka der Neubeginn auf Bundesebene.
Ausführliche Porträts der scheidenden und der künftigen Bundesbildungsministerin finden Sie auch bei uns im Internet unter tagesschau.de. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Fraktionschef der Linkspartei Gysi. Das berichtet die Welt am Sonntag unter Berufung auf ein Schreiben der Behörde. Gysi werde vorgeworfen, eine falsche eidesstattliche Versicherung über Gespräche mit dem DDR-Geheimdienst abgegeben zu haben. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios wurde die parlamentarische Immunität Gysis inzwischen aufgehoben. Seit Jahren wird über eine mögliche Stasi-Vergangenheit des linken Spitzenpolitikers spekuliert. Die Einigung im EU-Haushaltsstreit ist bei deutschen Politikern auf unterschiedliche Reaktionen gestoßen. Außenminister Westerwelle sagte, Europa habe in schwierigen Zeiten Handlungsfähigkeit gezeigt. Grünen-Fraktionschef Trittin kritisierte dagegen, die Staats- und Regierungschefs investierten zu wenig in die Zukunft. Für Irritationen sorgen unterschiedliche Interpretationen des Kompromisses. Je nach Berechnungsgrundlage ergibt sich statt einer Kürzung eine Erhöhung des EU-Budgets.
Als die Kanzlerin gestern die Einigung von Brüssel verkündet hatte, war viel vom Sparen die Rede. Der Haushaltskompromiss von der Bundesregierung wird auch heute mit viel Eigenlob bedacht.
Es ist auch ein Politikwechsel in der Europäischen Union, dass wir mehr und mehr in die Zukunftsfelder gehen, Bildung, Wissenschaft, Infrastruktur und dass wir verstehen, ohne Haushaltsdisziplin in Europa gibt es kein Wachstum.
Im Einzelnen sieht der Entwurf folgende Ausgaben vor. Größter Posten, für Wachstum und strukturschwache Regionen gut 450 Milliarden Euro, 1% mehr als in der laufenden Haushaltsperiode. Neu 6 Milliarden für die Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit. Die Subventionen für die Landwirtschaft liegen bei rund 373 Milliarden, eine Kürzung um 11%. Die umstrittenen Kosten für Bürokratie und Verwaltung werden dagegen um 8% auf fast 62 Milliarden Euro steigen. Allen Beteuerungen von Einsparungen zum Trotz will die EU unterm Strich maximal fast 100 Milliarden Euro mehr ausgeben können. Zumindest, wenn man es mit dem vorhergehenden EU-Haushalt vergleicht. Doch, so heißt es in Brüssel, nicht alles, was genehmigt wird, wird auch ausgegeben. Die Linkspartei beruhigt das nicht.
Es ist ein Schuldenhaushalt, denn die Zahlungsverpflichtungen, die die EU eingehen will, sind größer als die Einnahmen, die sie prognostiziert und beschlossen hat. Und das bedeutet, dass sie eigentlich einen Haushalt vorgelegt hat, der gesetzeswidrig ist.
Außerdem setze er falsche Schwerpunkte. Statt noch mehr gegen die Jugendarbeitslosigkeit zu tun und stärker in Wachstum zu investieren, gäbe es immer noch zu viel Geld für Agrarsubventionen, finden die Grünen.
In Tunesien wird die politische Spaltung des Landes immer offensichtlicher. Nach den gestrigen Massenprotesten der Opposition gingen heute die Anhänger der islamistischen Regierungspartei Ennahda auf die Straße. Zugleich drohte Premierminister Djebali mit seinem Rücktritt, falls eine Regierungsumbildung scheitert. Er will die Ministerposten mit unabhängigen Experten besetzen, um die Spannungen zu entschärfen. Auslöser der jüngsten Krise war die Ermordung des Oppositionspolitikers Belaid am Mittwoch.
Heute war es in Tunis der Tag der Islamisten. Nach dem Mord an dem Oppositionspolitiker Belaid wollten sie Flagge für ihre Regierungspartei Ennahda zeigen. Hier demonstrierte lautstark der radikale Flügel. Er lehnt eine Regierungsumbildung ab, die der gemäßigte Premierminister Djebali fordert. Mit dem Mord an Chokri Belaid soll doch Chaos gestiftet werden, aber wir werden das nicht zulassen. Gleichzeitig gab es scharfe Töne Richtung Paris. Frankreichs Innenminister Manuel Valls hatte diese Woche von islamischem Faschismus in Tunesien gesprochen. Auf der Demonstration heute wurden viele Slogans gegen Frankreich gerufen. Die Botschaft der Islamisten ist unmissverständlich. Europa soll sich aus Tunesien heraushalten. Heute äußerte sich der Ennahda-Vorsitzende Ghannouchi erstmals öffentlich zu den Vorwürfen, dass er für das Klima der Gewalt in Tunesien verantwortlich sei. Ghannouchi zählt zum radikalen Flügel seiner Partei. Ennahda ist selbst ein Opfer der Gewalt, sagt er der ARD. Wir verurteilen auf Schärfste diese Anschuldigungen gegen uns. Das Grab des ermordeten Politikers Belaid wird mittlerweile von Militär bewacht. Man befürchtet, dass radikale Islamisten es verwüsten könnten. In Tunesien herrscht heute eine gespannte Ruhe.
Ein Schneesturm hat das öffentliche Leben in weiten Teilen der US-Ostküste lahmgelegt. Rund 3 Monate nach dem Sturm Sandy fegten über die Region zwischen New York und Maine erneut mächtige Windböen hinweg. Binnen weniger Stunden fiel bis zu 1 Meter Schnee. Mindestens 3 Menschen kamen ums Leben. Hunderttausende mussten ohne Strom auskommen.
Nur Schneepflüge waren unterwegs. Ansonsten glichen ganze Metropolen, wie hier Boston, einer Geisterstadt. Für Privatpersonen herrscht vielerorts ohnehin Fahrverbot. Wer sich dennoch ans Steuer wagt, dem drohen Geldstrafen und bis zu 1 Jahr Gefängnis. Sorgen Sie dafür, genug Vorräte und Medikamente zu haben, warnte Gouverneur Patrick vor dem Sturm, und richten Sie sich darauf ein, für die nächsten 24 bis 48 Stunden eingeschlossen zu sein. Eisige Winde von bis zu 120 Stundenkilometern haben auch die Flughäfen an der Ostküste lahmgelegt. Über 5.300 Flüge mussten gestrichen werden. Wer es nicht mehr nach Hause geschafft hat, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen. Denn auch der Schienenverkehr ist zusammengebrochen. Hunderte von Autos waren in der Nacht auf dem Long Island Expressway stecken geblieben. Die Fahrer hatten gehofft, sich noch vor dem Schneesturm durchschlagen zu können, waren dann aber in den Schneemassen stecken geblieben. 650.000 Haushalte sind noch immer ohne Strom. Reparaturteams arbeiten rund um die Uhr, um die eiskalten Häuser schneller als bei Hurricane Sandy mit Elektrizität zu versorgen. Auch ein Atomkraftwerk in Plymouth, Massachusetts, musste abgeschaltet werden, da die Stromversorgung des Reaktors zusammengebrochen war. Dass Schneesturm Nemo auf ein Wochenende fällt, entspannt die Lage. Und manche Winterfans freuen sich sogar über die unerwarteten Schneemassen.
In der Fußball-Bundesliga musste Borussia Dortmund die 3. Heimniederlage der laufenden Saison hinnehmen. Der deutsche Meister unterlag dem Hamburger SV mit 1:4. Und hier die weiteren Ergebnisse. Frankfurt-Nürnberg 0:0, Hannover-Hoffenheim 1:0, Greuther Fürth-Wolfsburg 0:1, Stuttgart-Bremen 1:4. Im Spiel München gegen Schalke steht es kurz vor Ende 4:0. Morgen trifft dann noch Augsburg auf Mainz und Freiburg empfängt Düsseldorf. Die Tabelle. Bayern München weiter ungefährdet an der Spitze, Meister Dortmund auf Rang 2, dahinter Leverkusen, Frankfurt, Hamburg und Mainz. Hannover nun 9. Die zweite Hälfte, Bremen bleibt 11. vor Wolfsburg, Nürnberg und Stuttgart. Hoffenheim auf dem Relegationsplatz, Augsburg und Greuther Fürth nehmen die Abstiegsplätze ein.
Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft im tschechischen Nové Mesto bleibt die deutsche Mannschaft weiter ohne Medaille. Miriam Gössner sorgte beim Sprint über 7,5 Kilometer mit Platz 6 für das beste Ergebnis. 2 Schießfehler waren zwar zu viel für einen Podestplatz, aber nur 33 Sekunden Rückstand sind eine gute Ausgangsposition für das morgige Verfolgungsrennen. Weltmeisterin wurde Olena Pidruschna aus der Ukraine, vor der Norwegerin Tora Berger und Vita Semerenko ebenfalls aus der Ukraine. Bei den Männern gewann der Norweger Emil Hegle-Svensson seine zweite Goldmedaille vor dem Franzosen Martin Foucault und Jakub Fack aus Slowenien. Im insgesamt enttäuschenden deutschen Männerteam zeigte Erik Lesser mit Platz 12 die beste Leistung.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 10. Februar.
Aus Skandinavien strömt weiter Kaltluft zu uns und sorgt für zum Teil sehr strengen Nachtfrost. Während es morgen recht freundlich wird, bringen am Rosenmontag Wolken aus Frankreich und Belgien im Südwesten etwas Schnee. In der Nacht lockern die Wolken immer mehr auf, die Schneeschauer klingen ab, stellenweise bildet sich Nebel. Morgen gibt es im Norden und Osten teilweise dichtere Wolken, hier und da schneit es ein wenig. Richtung Westen und Südwesten scheint gebietsweise längere Zeit die Sonne. Am Abend ziehen hier Wolken auf, es bleibt aber noch trocken. Der Wind weht im Osten schwach, im Westen mäßig bis frisch. Am Abend gibt es auf den Bergen starke bis stürmische Böen. In der Nacht Frost von minus 3 Grad auf den ostfriesischen Inseln bis zu minus 20 bei Aufklaren über Schnee im Süden. Morgen Höchstwerte zwischen minus 6 Grad auf der Schwäbischen Alb und plus 2 am Niederrhein. Am Rosenmontag gibt es im Südwesten und Westen Schnee oder Schneeregen. Sonst ist es teils sonnig, teils bewölkt und trocken. Dienstag und Mittwoch neben dichten Wolken und etwas Schnee gebietsweise auch Sonnenschein bei kaum geänderten Temperaturen.
Um 22.55 Uhr sind wir wieder für Sie da mit Tom Buro und diesen Tagesthemen. Person mit Gewissen, Annette Schavan, tritt zurück und Goldsucher auf der Berlinale. Deutscher Western mit Nina Hoss. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.